Dieser Podcast ist für ZuhörerInnen ab 18 Jahren bestimmt. Intim FM.
Dass eine Frau interessiert an mir ist, merke ich, wenn meine Nasenspitze feucht ist.
Meine damals beste Freundin und ich haben beide das Motto gelebt, Boys are my toys.
Ich war absolut nicht in der Lage, irgendwo in der Stadt eine Frau abzuschleppen oder sonst irgendwas.
Ich habe dann wirklich sehr lange gebraucht, bis ich überhaupt wieder körperlich in der Lage dazu war, in irgendeiner Form intim zu werden.
In 20 Jahren Beziehung, da läuft einem auch schon jemand über den Weg, wo man dann sagt, da würde ich aber mal gern.
Er hat einen Freibrief von mir gekriegt, da waren wir 22.
Schräge Leute im Wald, die sich mit Schaumstoffgegenständen verprügeln.
Ja, hallo ihr Lieben. Sie waren im selben Kindergarten, haben dieselben Clubs unsicher gemacht, aber sie haben einander trotzdem jahrelang nicht wahrgenommen. Don, der schüchterne Rollenspieler ohne lange Haare und Namora, die Wilde, die sich erstmal austoben musste. Heute sind sie seit 13 Jahren verheiratet, haben zwei Kinder und ihre Beziehung war nicht immer leicht. Lange eher Vanilla. Doch irgendwann kam das Gespräch und dann kam der Swingerclub. Wie man gemeinsam wächst, sich neu entdeckt und warum Liebe manchmal echt mutig macht, das erzählen sie heute hier. Freut euch auf eine spannende halbe Stunde. Meine heutigen Gäste sind Don und Namora. Das sind Pseudonymen für ein liebes Ehepaar. Ja, das ich kennengelernt habe, ich persönlich, als wir beim Kinkoholics-Treffen waren in Wien. Ja, ich kann mich an manche Teile ganz gut erinnern. Gegen Ende des Abends war es dann schon sehr lustig. Aber ja, wie seid ihr denn zu diesem Treffen überhaupt gekommen?
Wir waren im April auf einem offenen Stammtisch von den Kinkoholics, weil wir ein bisschen einen Anknüpfungspunkt in die Szene gesucht haben, versucht haben, irgendwo Anschluss zu finden. Und das hat schon sehr, sehr gut funktioniert. Wir sind uns auf diesem Stammtisch, haben wir uns schon recht wohl gefühlt und haben gesagt, eigentlich, das ist eine Truppe, mit der uns das richtig Spaß macht. Und sind dann im Nachhinein...
Das kann ich verstehen. Nur
wir sind dann im
sind
Nachhinein...
Sind ganz cool, die Leute.
Ja. Allerdings. Absolut. Nein, wir sind dann im Nachhinein von den Leuten in die Telegram-Gruppe eingeladen worden und dort werden Termine ausgeschrieben. Also da hat man dann die Chance, auch als Nichtmitglied mitzubekommen, was es so für Termine gibt in Österreich und wo man überall so hin kann. Und die haben eben einen Kinkoholics-Ausflug nach Wien ausgeschrieben. Und wir haben uns dann...
Zu Jenny, ja. Zum Podcast aufnehmen.
Das war ja erst später.
Das wussten wir tatsächlich nicht, das war ein bisschen eine Überraschung dann. Ja, aber wir haben eigentlich ein bisschen die Chance gesehen, das sozusagen als Kurzurlaub zu machen, ein bisschen einen Tapetenwechsel zu bekommen und dann mal ein bisschen die BDSM-Szene zu erkunden und live zu erleben.
Ja.
Ja, also wie gesagt, über die Kinkoholics, über den Stammtisch, da haben wir uns hingetraut und dann gleich gesagt, das ist so cool, wir wollen gleich mal ein anständiges Event mitmachen.
Sehr cool.
Ich meine, da muss ich auch dazu sagen, ich bin jetzt seit ein paar Jahren daheim, weil Burnout mir jetzt ziemlich auskackelt und wir sind bei den Kinkoholics auf diesen Stammtisch gekommen und es war wirklich so, dass ich gesagt habe, wow, wir gehen da rein und wir sind da. Wir sind angekommen. Da war kein, oh mein Gott, das sind jetzt Fremde und ich tue mir schwer mit vielen Leuten in einem Raum, wo es wuselt, aber das war ein Ankommen und ich war da.
Schön. Und wie du das jetzt gesagt hast, ich nehme es dir sofort ab. Ja. Also das war jetzt wirklich schön zu beobachten.
Ja, das war schwer positiv überraschend für mich.
Cool, cool. Ja, also zu eurer Vorgeschichte und Lebensgeschichte würde ich euch die Frage stellen, wie habt ihr euch denn kennengelernt? Und wie würdet ihr eure Beziehung in den ersten Jahren oder die Anfänge eurer Beziehung beschreiben? Wie lange kennt ihr euch?
Wir sind, also eigentlich kennengelernt haben wir uns so mit 17, 18.
Schon?
In der Größenordnung.
Ja, in der Größenordnung. Sind im Nachhinein aber draufgekommen, wir sind offensichtlich in denselben Lokalen unterwegs gewesen, ohne uns gegenseitig zu registrieren.
Wahnsinn. Okay.
Wir waren im selben Nachhilfestudio. Wir waren im selben Nachhilfestudio, wir waren im gleichen Kindergarten sogar ein Jahr lang.
In der gleichen Gruppe auch noch?
Ja.
Naja, nein. Da hat es nur eine Gruppe gegeben.
Also ja, das ja, ist ein ganz kleiner
ist alles sehr, also. Schön, sehr beschaulich.
Okay. Aber da sind wir erst im Nachhinein dann draufgekommen. Also.
Ja.
Spannend. Witzig.
Ja, ja, aber
also, habt ihr noch reale Erinnerungen irgendwie dann doch noch an den Kindergarten?
Nein.
Aber an den Kindergarten nein. Schon noch?
Ja, also teilweise. Ich habe generell sehr wenig Erinnerungen an, ja. an vieles, aber das ist anscheinend die Art und Weise, wie mein Gehirn funktioniert oder auch nicht.
Ja.
Ja, und wie haben wir uns dann kennengelernt? Eigentlich über Live-Rollenspiel. Ja, also okay. wir sind ja durchwegs weird, ja, und auch
I'm nerdy and I know it.
Ja, auch intensive Rollenspieler, also Pen and Paper und so weiter.
Ja.
Und haben uns dann tatsächlich kennengelernt, weil die Namora mit Freunden einen Artikel in eine Lokalzeitschrift gegeben hat, dass sie interessierte Leute sucht für Live-Rollenspiel. Und ich habe dann mit einem Freund gesagt, da fahren wir hin.
Wie alt warst du denn, Namora? Weil das ist ja urmutig, oder?
Ja, ganz am Anfang, also als wir das damals gegründet haben mit diesem Fantasy Lab, war ich noch 17. Das haben wir
War knapp an der Volljährigkeit.
Genau. Wir haben auch nie einen Verein draus gemacht, weil wir damals ja auch noch keine Ahnung gehabt haben, was ist ein Verein, wie funktioniert das.
Es
war einfach ein loser Zusammenschluss von ein paar Jugendlichen, die eben irrsinnig gern in Fantasiewelten schlüpfen.
Okay. Also wir reden hier von Rollenspielen, die Jenny offensichtlich nicht kennt. Also das sind Live-Rollenspiele, da geht es darum, man schlüpft in eine Rolle wie in einem Computerspiel, aber es ist live. Jetzt habe ich es begriffen.
Das sind schräge Leute im Wald, die sich mit Schaumstoffgegenständen verprügeln.
Ja? Auch jetzt. Stell dir einfach vor, ein Herr-der-Ringe-Setting mit Elfen, Orks und sonstigen Fabelwesen, die eben gemeinsam irgendwo durch den Wald hirschen und eine Fetzengaude haben.
Genau, das sind halt 3 Euro Elfenohren von Amazon und ein billiges Schaumgummischwert.
Sehr cool. Das war damals noch sehr.
Das war noch sehr trashy.
Das war auch heute, so eine Zeit, gell, wo das auch so total, gerade also das hat voll den Hype genossen, solche.
Etwas kurz danach, ja. Also wir waren zuerst, waren wir noch die Aussätzigen und die Weirdos.
Ja. Wir waren ja die erste Live-Rollenspielgruppe in Kärnten damals, die Fantasy-Labs gemacht haben.
Mittlerweile ist das salonfähig. Also es gibt Labs in Deutschland mit tausenden Teilnehmern.
Okay.
Da gibt es Labs, die haben seit 15 Jahren einen durchgängigen Metaplot mit einer eigenen Subkulturen und so weiter. Das ist das ist richtig irre.
Das ist eine Welt.
Das ist eine ganz eigene Welt. Ja, ja.
Okay.
Aber wird auch mittlerweile schon in Medien verarbeitet. Man sieht jetzt, was war das, eine Supernatural-Folge gibt es über LARP zum Beispiel.
Ja,
großartig. Also das ist schon in Hollywood auch angekommen, so ähnlich wie Dungeons and Dragons und so weiter. Also unsere ganzen weirden Hobbys wären salonfähig, ähnlich wie auch BDSM mittlerweile.
Da kann man einfach glücklich sein.
Also wir waren nie Mainstream und jetzt wird irgendwie alles, was wir bisher gemacht haben, langsam zum Mainstream.
Genau, ist ein bisschen seltsam, wenn wir früher der Aussätzige waren, jetzt ist alles auf einmal so fast normal.
Ja, fast. Das ist eben der Punkt und das ist auch der Punkt, warum wir diesen Podcast hier machen, weil wir ja auch darüber sprechen wollen. Das heißt, wir waren jetzt gerade dabei, ihr habt euch bei einem Fantasy Lab Treffen getroffen.
Ja.
Ja.
Habt ihr miteinander auf der Ebene gespielt?
Es war damals noch so, dass er nicht genau gewusst hat, was er jetzt mit mir anfangen soll, weil ich war da zwischen meinen zwei besten Freunden drinnen. Also, und ich bin halt dadurch, dass wir wenig Sitzplätze gehabt haben, bin ich immer vom einen Schoß auf den anderen gehupft.
Ah, okay.
Und er hat nicht so ganz gewusst, was er jetzt damit anfangen soll.
Ja.
Ja, dazu kommt, dass ich, wie man es nicht anders erwarten würde von jemandem, der tief in der Swinger- und BDSM-Szene ist, ich bin furchtbar schüchtern.
Sagt er jetzt.
Und ich kann Cues, ich kann keine Signale von Frauen verarbeiten. Also das ist, ich sage immer so, dass eine Frau interessiert an mir ist, merke ich, wenn meine Nasenspitze feucht ist.
Okay, also man muss dich darauf stoßen.
Mich muss man wirklich darauf hinweisen und sagen, hey du, Ja,
Knick-Knack. Ja, es stimmt.
Ich bin da wirklich sehr, sehr, sehr Teflon beschichtet leider.
Okay. Ja.
Er hat das damals beim Treffen auch überhaupt nicht gecheckt. Mhm. Und ich mir dachte, ja, man, der ist niedlich, aber lange Haare könnte er halt haben. Ich war der totale Goff.
Okay, okay.
Ja. Und für mich haben einfach Männer Attraktivität gehabt, die lange Haare gehabt haben. Also es war ja schon beeindruckend, dass er mir mit kurzen Haaren gefallen hat. Mhm. Und wir haben uns dann so, keine Ahnung, eine Woche, zwei Wochen später zufällig in der Stadt getroffen.
Beim Fortgehen.
Beim Fortgehen. Und das war so witzig, weil ich war mit meiner besten Freundin oben am WC.
Ja.
Und sie sagt noch so zu mir, war aber lustig, wenn die Schnecken von der, nein, die Schnitten von der du mir erzählt hast, auch da war. Ich sage, ja, genau. Geh die Treppen runter und auf einmal sehe ich seine Lederjacke.
Nein, das ist das ja unglaublich.
So, du, die Schnitten ist wirklich da.
Unfassbar. Und jetzt seid ihr mittlerweile wie viele Jahre verheiratet?
Verheiratet gar nicht so lang. Verheiratet sind wir jetzt
13 Jahre. 12,
ja, bald 13
gar
Jahre.
Nicht so lange, also in Zeiten, wo die Scheidungsrate höher ist als sonst irgendwas, ja, muss ich ehrlich sagen, Respekt. Ja,
ja, danke schön. Es war, wir haben aber tatsächlich erst nach 10 Jahren geheiratet.
Ja.
Ja, das ist, war es eine weise Entscheidung? Also war es eine Überlegung, eine weise Überlegung?
Wenn du jetzt die vollkommen unromantische Antwort haben möchtest.
Offen, ehrlich.
Ja, ich habe sehr lang gezögert, einen Antrag zu machen, weil ich das soziale Konstrukt der Ehe nicht unbedingt verstehe. Ja,
gut, also wie so
ich bin,
viele, die etwas Außergewöhnlicher sind.
Ja, ja, nein, ich bin prinzipiell der Meinung, dass ob ich verheiratet bin oder nicht, hat keine Aussage über die Wertigkeit meiner Beziehung. Mhm. Was für mich wirklich ausschlaggebend war, wir haben geheiratet zwischen den ersten beiden Kindern und unser erstes Kind hatte einen sehr schweren Start und musste sehr schnell nach der Geburt auf die Intensivstation. Mhm. Und im Krankenhaus haben sie dann zu mir gesagt, dass ich keine Rechte habe. Ja. Also du darfst als Vater, wenn du keine eingetragene, kein eingetragenes geteiltes Sorgerecht
das war
hast oder sowas.
2012, glaube ich, so.
Ja, 2011 ist unser Kind.
Ja, genau.
Ja. Und zu mir haben sie im Prinzip gesagt, also selbst wenn eine Notoperation notwendig wäre, dürfte ich das nicht unterschreiben, das muss die Mutter unterschreiben. Und um das zu beheben, müssen wir entweder heiraten oder zum Notar gehen und das eben notariell festhalten lassen, mhm, dass ich auch das Leben meiner Kinder maßgeblich mitbestimmen darf.
Ja, ja.
Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, dann machen wir Nägel mit Köpfen. Ja.
Ja.
Ja, weil an der Beziehung wird sich nichts ändern. Ja.
Wie man
sagen wir mal so.
Wir hatten Höhen und Tiefen.
Ja, ja.
Ja.
Ja, ja. Ich sage immer, das ist wie in Herr der Ringe. Das ist ein Ring, der fördert irgendwas Dunkles
der
in den
Ring
Frauen
des
zu
Leben.
Das muss man aber auch jetzt einhaken, gell? Weil Nerds, wie wir ja sind, der Verlobungsring war Arwens Abendstern aus Herr der Ringe. Und
wow.
Der Ehering ist der eine Ring,
ja,
aus Herr der Ringe, ja, aus Wolfram Kapit.
Ja, ich wollte es mir nachher zeigen.
Ich ja, wollte sogar cool, auf die Hochzeitseinladungen rausschreiben, ein Ring sie zu knechten.
Bitte, ich habe einen eigenen Spruch dafür gehabt.
Das,
ja?
Das war dann familiär nicht akzeptabel.
Jetzt bin ich wirklich schon sehr gespannt, wie dieses sympathische Ehepaar, das ja mir sehr liegt, muss ich sagen. Ja, wie seid ihr zu diesen Themen gekommen? Gab es schon immer eine sexuelle Offenheit zwischen euch oder hat sich das erst im Laufe der Zeit entwickelt?
Das ist sehr vielschichtig. Ich habe mich in der Zeit, bevor ich ihn kennengelernt habe, in sexueller Hinsicht wirklich ausgetobt. Also,
ja. Wie kann man sich das denn so ungefähr, also mit so einem Überbegriff vorstellen?
Meine damals beste Freundin und ich haben beide das Motto gelebt, Boys are my toys.
Ah, okay.
Ich war absolut nicht in der Lage, irgendwo in der Stadt eine Frau abzuschleppen oder sonst irgendwas. Also ich war der klare Kontrast.
Ja.
Ja.
Also gar nichts ausgelebt vorher oder nur
Nein,
sehr
ich
dezent?
Ich war so, also wenn man es so richtig schwarz-weiß sieht, eigentlich Jungfrau. Ja,
also, ja, okay, also spannend.
Schon einmal so rumprobiert, aber eigentlich nie in einer Frau gekommen vorher oder sonst irgendwas. Mhm. Also so strikt gesehen, ja, war ich wirklich Jungfrau, als wir zusammengekommen sind. Ja.
Was war dann der Auslöser? Ihr habt mir berichtet, ihr habt begonnen in der Swingerszene oder mit der Swingerszene. Was war denn der Auslöser dafür, gemeinsam die Swingerszene zu erkunden? Gab es da Gespräche, einen Moment oder war das Neugier? Wer hat begonnen?
Naja, man muss ehrlicherweise dazu sagen, dass ich sehr lang eher Vanilla war in der Beziehung mit ihm. Also davor, naja, teilweise, vielleicht, eventuell, aber auch viel probiert habe vorher. Und ich war dann eben mit ihm sehr lang Vanilla. Und irgendwann haben wir einfach dieses Gespräch gehabt. Da ist es dann auch sexuell schon besser gelaufen, sage ich einmal. Da hatten wir aber schon die Kinder.
Also das heißt, warst du anfänglich vielleicht sexuell nicht ausgefüllt? Kann das sein?
Nein, gar nicht.
Es ist, glaube ich, eher das Gegenteil. Also,
ich war übersättigt, glaube ich.
Es war so, dass du einfach nicht so viel Lust hattest.
Also, wenn ich das ganz offen abliefere, dann war es eigentlich so, dass wir eine Zeit in unserer Beziehung hatten, an die war schon immer damals schon eher der fantasievollere, der experimentierfreudigere, der abenteuerlichere, wenn es um die Dinge.
Praktiken.
Genau, ja. Und es war dann das Sexleben nachrangig in der Beziehung. Ja, also es war auch so, dass ich dann irgendwann einmal mit mir selber ins Gericht gegangen bin und gesagt habe, okay, Sex ist jetzt nicht so geil und auch nicht so oft, wie ich es mir wünschen würde, aber ist das wirklich das Wichtige in dieser Beziehung? Und ich habe mich dann eigentlich damals dazu entschieden, dass ich gesagt habe, okay, mir ist der Mensch so viel wert, dass ich halt auf ein erfülltes Sexleben verzichte. Das klingt jetzt so hart, aber das war es damals auch. Ja? Also jetzt wertfrei gesprochen, ja, für mich war das damals die Entscheidung, dass ich gesagt habe, okay, ich verzichte auf das, was ich mir von meinem Sexleben hoffen würde. Und ich bin da schon mehr so, dass ich Sexleben in meinem Kopf ist schon mehr wie ein Porno als vielleicht das, was sich ein normaler Mensch von seinem Sexleben wünschen würde.
Ja.
Und ich habe dann gesagt, okay, mir ist der Mensch viel wichtiger und ich verzichte darauf, ja. Und das war dann auch jahrelang eigentlich das Level, auf dem wir unterwegs waren. Also Sex vielleicht einmal im Monat und sehr Vanille und so weiter und so fort.
Man muss aber auch dazu sagen, dass nach der Geburt vom ersten Kind war ich wirklich schwer lädiert.
Ja.
Also es war eine sehr schwere Geburt für mich wie auch fürs Kind.
Das tut mir leid.
Ja. Und ja, ist so, hat auch seine Erfahrungen bei uns verankert.
Ja.
Und ich habe dann wirklich sehr lange gebraucht, bis ich überhaupt wieder körperlich in der Lage dazu war, in irgendeiner Form intim zu werden. Also das war sehr holprig.
Ja, ja, ja.
Das waren Monate, wo wirklich gar nichts gegangen ist.
Ja, kennen ja auch viele Frauen. Also viele Frauen berichten auch darüber.
Das gehört dazu. Und da muss man dann aber auch als Mann die Größe haben, dass man sagt, gut, also eine Geburt ist ja ein traumatisches Erlebnis für Körper und Geist.
Mhm.
Ja. Und da muss man dann auch als Mann die Größe haben, dass man sagt, ich stehe zu meiner Frau, wenn sie da Monate braucht, um sich davon zu erholen.
Ich krieg gerade die Gänsehaut, also das hat mir sehr imponiert, was du gesagt hast, lieber Don. Sehr, sehr, deep, wie man heutzutage sagen würde.
Es geht sogar noch viel tiefer, weil nachdem wir eben Badekinder gehabt haben, war irgendwo der Punkt erreicht, wo man festgestellt haben, ich habe die totalen Hormonschwankungen, ich habe wirklich Probleme. Und er ist dann hergegangen und hat gesagt, du weißt was, du hast jetzt deinen Körper jahrelang mit Hormonen gefüttert, damit wir verhüten können und jetzt ist genug und jetzt bin ich dran.
Mhm.
Und hat dann von sich aus vorgeschlagen, er will jetzt eine Vasektomie machen und dafür kann ich meine hormonellen Verhütungsmittel absetzen.
Sehr vernünftig.
Es war das Beste, was uns je passiert ist.
Das macht unglaublich viel Sinn und ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen unterschätzen, was hormonelle Verhütung wirklich anrichtet.
Indeed.
Ja. Und das war für uns wirklich so ein Wendepunkt, weil sich dann über die Monate und Jahre, in denen das dauert, bis diese Rückstände von dieser hormonellen Verhütung ausgeschwemmt werden, hat sich unser ganzes Sexleben auf links gedreht. Und da fangen wir aus meiner Vanille-Ehefrau, die einmal im Monat irgendwo vielleicht bei Licht aus unter der Decke beim Füße aufwärmen vielleicht einmal falsch verrutscht ist und dann gibt's doch Sex.
Ja, können wir abstreiten, ist so.
Ja, das hat sich dann in eine komplett andere Richtung entwickelt und das war dann der Zeitpunkt, wo wir dann angefangen haben zu experimentieren in alle möglichen Richtungen. Mhm, ja, und dann auch darüber gesprochen haben, okay, was sind unsere Ziele, was wollen wir, wo wollen wir hingehen? Und da ist es so, dass wir beide eigentlich irgendwann einmal auf dem Punkt waren, dass wir gesagt haben, okay, wir haben uns schon sehr, sehr früh versprochen, dass wir gemeinsam alt werden wollen, ja, aber wir haben immer, oder wir sind dann beide auf dem Punkt gewesen, dass wir gesagt haben, gut, realistisch gesehen, wenn wir noch irgendwelche 40 Jahre zusammen bleiben wollen, wird es irgendwann passieren, dass irgendwer einmal Interesse an einer anderen Person hat und die auch nutzt? Weil, ehrlich, also in 20 Jahren Beziehung, da läuft einem auch schon jemand über den Weg, wo man dann sagt, da würde ich aber mal gern zupacken. Mhm. Ja. Aber man macht es dann halt nicht. Also ich muss auch sagen, wir waren immer treu. Ja. Mhm. Ich war viel beruflich unterwegs, viel auf Dienstreisen. Hab dort auch Gelegenheiten gehabt, manchmal sogar so offensichtlich, dass sogar ich das gecheckt habe. Ja. Ja. Ich habe das aber nie genutzt, ja, weil auch wenn ich eigentlich hätte dürfen.
Er hat einen Freibrief von mir gekriegt, da waren wir 22.
Sowas, ja.
Es gibt ja auch einen guten Spruch, schenke Flügel und er oder sie wird ewig bei dir bleiben.
Ja. Ja, und ich habe damals gewusst, dass ich einfach sexuell nicht sonderlich aktiv bin und habe offen zu ihm gesagt, du weißt was, ich habe mir die Hörner abgestoßen vor dir, du hast die Gelegenheit nicht gehabt.
Richtig.
Wenn du möchtest, dann bitte geh. Ich gebe dir den Freibrief, die einzigen Regeln sind, du kommst wieder heim zu mir und ich will wissen, wer es dann war. Und wehe, du schleppst mir irgendwas ein.
Ja, und ich habe das nie genutzt. Ich war der Meinung, dass wir emotional nicht reif genug waren, um das zu verarbeiten. Ich war der Meinung, dass unsere Beziehung das nicht überlebt.
Damals.
Also ich, wie gesagt, ich hatte in Wahrheit schon, bevor wir angefangen haben zu swingen, 10 Jahre sozusagen die Erlaubnis. Ja.
Interessant.
Aber schlicht und ergreifend war ich immer der Meinung, unsere Beziehung würde Schaden nehmen dadurch und deswegen habe ich es nicht genutzt. Ja. Mhm. Und wir haben dann in diesem ganzen Aufarbeiten unserer neuen Sexualität dann das ein bisschen erkundet und darüber gesprochen und waren immer auf dem Punkt, dass wir dann auch gesagt haben, okay, realistisch gesehen, irgendwann einmal wird es die eine Person geben, wo man dann ausrutscht. Ja?
Ja.
Und haben dann gesagt, okay, vielleicht wäre es sinnvoller, wenn wir das gemeinsam kontrolliert erkunden.
Bevor einer fremd geht.
Und das war dann auch ein Prozess, den wir über Wochen verarbeitet haben, ja, diese Gedanken und diese Ideen, bis wir dann gesagt haben, okay, dann probieren wir es einmal mit einem Swingerclub.
Ja? Okay, ja.
Und uns dann tatsächlich dazu entschieden haben, einfach einmal in einen Swingerclub zu gehen.
Man muss aber dazu sagen, dass bevor wir dann wirklich das erste Mal in einen Swingerclub gegangen sind, ist uns Corona dazwischen gekommen.
Genau, also die bewusste Entscheidung, in einen Swingerclub zu gehen, war vor Corona.
Ja.
Ja, und dann waren Lockdowns.
Also so 4 Jahre, 4 years ago.
Ja. Circa, also wie gesagt, entschieden, so richtig konkret. Ich weiß, dass wir, der Swingerclub, in den wir vermehrt gehen, der hatte einen, unter Anführungszeichen, Tag der offenen Tür, wo man in Gewand, in Zivil hineingegangen ist und man die Räumlichkeiten anschaut. Ja. Das war noch vor Corona. Also am Anfang von Corona, noch vor den Lockdowns. Und da sind wir den Club schon besichtigen gegangen. Aber wirklich in den Club gehen konnten wir dann erst so, ich glaube, 21 oder so irgendwas.
21?
Also ja, ist ja irgendwie so zwischen den Lockdowns einmal so sind wir so einmal reingerutscht.
seid ihr reingerutscht.
Ja.
Und ihr seid total aufregend. Also ihr habt so viel zu erzählen, das muss man wirklich sagen. Und es gibt hier so viele Komponenten, dass ich fast sagen würde, wie die ganze Story mit dem Swingern, das erste Erlebnis begonnen hat, wie der Alltag sich mit Kindern gestaltet und sexueller Offenheit und wie ihr jetzt dann draufgekommen seid, dass oder wie ihr dazu gekommen seid, die Kinkaholics zu treffen und wir uns dann jetzt auch getroffen haben, das erfahren die lieben HörerInnen in der zweiten Podcast-Folge, die wir dann miteinander aufnehmen werden. Ihr Lieben, danke, dass ihr heute mal da wart.
Ja, danke
sehr
schön.
Gerne.
Danke, dass wir da sein durften.
Ja, genau.
Und ich bin sehr gespannt aufs nächste Mal.
Bei uns ist es so, wir haben für Koller anlegen, Koller ablegen, wirklich ein Ritual.
BDSM ist unglaublich intim.
Am Anfang war das eher schwierig, weil wir immer geschaut haben, wer hat Zeit, uns die Kinder abzunehmen.
Es hat sich angefühlt, als wäre das das Ende unseres gesamten zweiten sexuellen Frühlings.
Wir haben für uns BDSM im Schlafzimmer lang genug betrieben. Wir wollen jetzt raus, wir wollen lernen.
Das war ein kleiner Vorgeschmack, denn in der nächsten Folge wird's richtig spannend. Don und Namora erzählen, wie ihr Einstieg in die Swinger-Szene lief, warum Lachen dabei nicht zu kurz kam und wie sie gelernt haben, mit Offenheit, Grenzen und ja, auch mit BDSM umzugehen. Also dranbleiben. Es lohnt sich. Alle Folgen des Intim-FM-Podcasts gibt es zu hören unter intim.fm. Abonniere uns gerne auf Spotify, Apple Podcasts oder deiner liebsten Podcast-Plattform, um keine Folge mehr zu verpassen. Ich freue mich wie immer über deine Zuschrift unter podcast@intim.fm für deine Meinung, Expertise oder Erlebnisse zu den Themen Sexualität, Liebe und Beziehung. Bis bald schon wieder, eure Jenny.